das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Diesmal sind wir wieder zu dritt im virtuellen Podcast-Studio. In letzter Zeit bekommen wir immer wieder ganz spannende Geschichten zugetragen per E-Mail beispielsweise oder auch, wir haben ja auch einige Social-Media-Kanäle, wo sich immer mehr spannende Frauen mit spannenden Themen bei uns melden, natürlich alles so rund ums Thema Alleinerziehend. Und diesmal begrüße ich ganz herzlich die Lisa bei uns. Und da geht es diesmal endlich ums Thema Hartz IV. Wir haben jemanden gefunden, jemand hat uns gefunden. Sina, ich leite kurz an dich über, weil ihr habt ja den Kontakt gemacht.
Ja, wir haben den Kontakt gemacht, weil ich diejenige bin, die unser Mailpostfach checkt.
Richtig.
Genau. Genau. Lisa hat sich bei uns gemeldet. Die hat nämlich bei uns im Podcast gehört, dass wir länger schon auf der Suche waren nach jemandem, der auch das Thema Hartz IV mal abdeckt. Das ist immer das Klischee, ne? Das Klischee ist ja immer, ja, Alleinerziehende leben ja alle nur von Hartz IV und Kindergeld. Dass beides zusammen teilweise gar nicht möglich ist, wissen diejenigen dann ja in der Regel gar nicht. Aber davon mal abgesehen, haben wir dieses Klischee bisher auch nirgendwo gefunden, obwohl wir viel gesucht haben. Jetzt hat sich Lisa bei uns gemeldet. Lisa studiert und bezieht Hartz IV. Und wie das Ganze wirklich funktioniert und aussieht, das wird uns Lisa, glaube ich, in dieser Folge mal erklären, wo wir wahrscheinlich mit ganz vielen Vorurteilen auch nochmal zusätzlich zu unserer Vorurteilsfolge aufräumen werden. Lisa, herzlich willkommen bei uns im virtuellen Podcast-Studio. Schön, dass du dich gemeldet hast, schön, dass du da bist. Stell dich doch erstmal gerade vor. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Wie alt sind die Kinder? Und dann fangen wir an mit deiner doch sehr spannenden Geschichte.
Ja, hallo ihr beiden. Schönen guten Morgen. Ich bin Lisa, bin 28, werde 29 dieses Jahr, habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 6 Monate alt. Die kam Anfang Dezember auf die Welt. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon studiert und bin jetzt beurlaubt und beziehe Hartz IV und studiere aber Vollzeit parallel weiter.
Klingt nicht gerade einfach, Säugling und Vollzeitstudium. Wie machst du das? Also und wieso beurlaubt, wenn du trotzdem parallel weiter studierst? Also worin besteht die Beurlaubung?
Genau, die Beurlaubung besteht darin, dass ich tatsächlich die Betreuung meines Kindes voll übernehme. Der Kindsvater ist nicht greifbar bei uns. Da besteht leider auch kein Kontakt. Und ich meine Tochter einfach Vollzeit hier bei mir betreue. Meine Familie wohnt ziemlich weit weg. Dafür gibt's aber dann, das hattet ihr, glaube ich, auch mal in einer Folge gesagt, ganz tolle Freunde und Netzwerk, die da immer mal noch mit unter die Arme greifen. Der Vorteil ist, viele Universitäten sind auf online umgestiegen. Und das mache ich mir zu Nutzen durch Corona, dass ich die Vorlesungen online anschauen kann.
Ja, das hast du schon gesagt, kein Kontakt zum Kindsvater. Jetzt, wenn die Kleine ja auch erst 6 Monate alt ist, fangen wir da mal mit an. Wie bist du denn überhaupt Alleinerziehende geworden?
Ja, ich war im 5. Monat schwanger. Die Beziehung hat davor schon angefangen zu kriseln. Wollten dann aber noch zur Paartherapie gehen, da standen Termine fest. Und dann war ich im 5. Monat, er kam von der Montage wieder und nachdem ich hier gekocht hatte und er noch baden war, hat er sich hingesetzt und hat gesagt, dass er mich verlässt und ist gegangen. Und seitdem habe ich ihn auch nie wieder gesehen. Es gab dann ganz, ganz viele Angebote, ob er bei der Hebamme dabei sein möchte, beim Frauenarzt mal dabei sein möchte, bei der Geburt, das habe ich auch angeboten, weil ich immer dachte, naja, es ist seine Tochter, kam nie eine Rückmeldung oder sie kam dann so verspätet oder Termine wurden verstrichen und ja, die Angebote jetzt auch vorbeizukommen, sie mal zu sehen, die wurden auch nicht angenommen. Wir haben keinen Kontakt mehr.
Okay, wie lange wart ihr denn vorher?
Genau, das wollte ich auch fragen. Also wie war denn eure Beziehung vorher? Also das hört sich jetzt ja nach einem sehr harten Cut an.
Ja, wir waren noch nicht so lange zusammen vorher. Ich meine, ein Jahr, also noch gar nicht so lange. Meine Tochter war nicht geplant, aber dann total gewünscht und auch von seiner Seite aus. Ich hatte eine sehr schwierige Schwangerschaft mit sehr, sehr viel Übelkeit, null leistungsfähig, quasi noch irgendwas zu tun großartig. Hatte dann auch mit der Plazenta Probleme und viel Krankenhausaufenthalte. Und das hat dann so belastet, dass wir da einfach in 2 unterschiedliche Richtungen sind. Dann kam dann keine Unterstützung, dann wuchs der Frust natürlich auch bei mir weiter. Und dann hat er für sich beschlossen, dass er geht.
Und dann ist er auch einfach gegangen. Also ja, er hat gesagt, ich gehe, und ist er noch im selben Moment gegangen?
ja, er hat noch einen Moment
gewartet. Tür zu, Klappe zu.
Er hat hat noch einen Moment gewartet. Wir haben uns natürlich da auch drüber unterhalten. Wir saßen hier zusammen und für ihn gab es da kein Zurück mehr. Und dann habe ich noch gesagt, brauche ich jetzt eine Anwältin oder einen Anwalt? Und dann hat er gesagt, das kann man ja nie wissen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann ist er gegangen, tatsächlich.
Aber ihr habt nicht zusammen gewohnt. Also, er konnte dann einfach
seine
zwei, drei Sachen nehmen und gehen.
Genau, die hat er dann noch hier gelassen. Die hat seine Mama dann irgendwann mal abgeholt, hat mir meine Sachen vorbeigebracht. Ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen.
Was hat denn seine Mutter da gesagt? Die steht dann vor der Frau, die ihr Enkelkind auf die Welt bringt und stellt dir deine Sachen dahin?
Also sie hat unter uns, als ich mit ihr dann alleine war, gesagt, dass sie sich natürlich unfassbar schämt und sie natürlich hoffen, dass wir ja nochmal zusammenkommen. Dann habe ich schon gesagt, das glaube ich nicht, dass wir dann nochmal zusammenkommen nach so einer Sache. Und aber seitdem.
Hat sie denn jetzt Interesse an dem Enkelchen? Ich meine, das ist ja ihr Enkelchen.
Ja, genau. Wir haben davor super engen Kontakt gehabt vor der Geburt. Wir haben viel geschrieben und sie war auch hier. Sie hat die Ultraschallbilder gesehen und was man dann nicht alles auch so Schönes macht, wenn es einem dann nach der Übelkeit dann auch wieder besser geht. Dann kam eine Tochter zur Welt. Ich habe dann eingeladen und daraufhin kam eine Absage, weil der Kindsvater das Kind nicht sehen dürfte. Dann habe ich die E-Mails... hingeschickt ihr und habe gesagt, das stimmt nicht, hier sind die Einladungen. Da wurde nicht mal drauf geantwortet. Und ja, sie kommt nicht, wenn der Kindsvater das Kind nicht sehen darf und versteht aber nicht, dass er das gar nicht möchte. Das kann sie nicht nachvollziehen und da glaubt sie mir halt auch. Glaube ich nicht oder sie würde mir vielleicht gerne glauben und steht da aber hinter ihrem Sohn.
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig dann für dich als Mutter einzugestehen oder dir deines Kindes bewusst zu werden. Also ihr Sohn, ne? Es ist ja, ihr Sohn.
Tö, ja. Das würde mich im Leben nicht davon abhalten, mein Enkelkind zu sehen, aber ja.
Ja, ich habe es ein paar Mal noch probiert. Dann hat mir vor ein paar Wochen auch sein Bruder geschrieben. Da habe ich dann auch wieder eingeladen und habe gesagt, ihr könnt gerne vorbeikommen, lasst uns was ausmachen. Und darauf kam dann auch wieder keine Rückmeldung. Also ja, ich habe alles angeboten, wird nicht angenommen. Ich habe eine ganz tolle Familie, ich habe unfassbar tolle Freunde, die auch bei der Geburt dabei waren und mich da immer unterstützen. Jetzt bei der Aufnahme auch ist eine Freundin mit ihr spazieren. Das ist einfach meine Familie sozusagen für sie.
Das hört sich sehr gut an. Dennoch war es natürlich dann die letzten Monate in der Schwangerschaft, da mit so einem Thema konfrontiert zu sein, hatte ich das, wie bist du damit umgegangen, dass du dann als Alleinerziehende in den neuen Lebensabschnitt startest?
Also es war ehrlich gesagt schon sehr schwierig, weil man sich das ja auch anders vorgestellt hatte. Allerdings hat sich da ein Netzwerk aufgetan, das war unfassbar. Also ich durfte auch nichts mehr tragen, weil sie so schwierig lag, hatte ich ein absolutes Trageverbot und dann ist eine Freundin jeden Samstag mit mir einkaufen gefahren oder auch mal unter der Woche, haben die Sachen hochgetragen, haben hier mal geputzt, waren abrufbereit, auch auf der Arbeit, wenn die Geburt losgeht, dass sie dann kommen kann. Dann habe ich so eine Handvoll von ganz, ganz tollen Freundinnen und auch im Geburtsvorbereitungskurs eine tolle neue Mama kennengelernt, die mich dann nach Hause gefahren hat nach dem Geburtsvorbereitungskurs, weil der Weg so weit war, weil der Kindsvater nicht da ist, wie das ausgemacht war. Und dadurch ging das dann ganz gut, weil ich einfach gemerkt habe, da wird man aufgefangen, da ist Hilfe da, man steht nicht alleine da. Meine Eltern haben mich abgeholt fürs Wochenbett, dann war ich eine ganze Zeit lang daheim und habe das Wochenbett dort gemacht, also... Bis meine Mama gekommen ist, wurde jeden Tag hier für mich frisch gekocht und einkaufen gegangen und geputzt, damit ich im Bett das Wochenbett genießen kann. Also ganz, ganz toll. Und dadurch war es dann nicht mehr so schlimm.
Das glaube ich. Das hört sich sehr, sehr gut an. Hast du diese Freunde, du hast ja gesagt, du wohnst weiter weg von zu Hause. Wie lange wohnst du denn schon da, wo du jetzt bist? Und wie ist dieser Freundeskreis entstanden? Sind die übers Studium? Du studierst ja oder... Wo hast du die gefunden, diese tollen Freunde?
Ja, ich studiere jetzt schon 5 Jahre. Da hat sich natürlich dann auch eine enge Bindung aufgebaut. Das war zum größten Teil die Freundinnen aus dem Studium noch. Und mittlerweile sind da 3, 4 Mütter mit dazugekommen vom Geburtsvorbereitungskurs, aus der Krabbelgruppe für Studierende, die es gibt. Und so hat sich das dann ergeben, oder vom Kangasport ist eine Mama mit dazugekommen, dass man auch so ein bisschen diesen Mütterkontakt hat, und weil die anderen natürlich da nicht so drin sind, Wenn man nur studiert ohne.
Das Paralleluniversum Mutterschaft, ja, ja. Genau. Ja, jetzt müssen wir aber vielleicht nochmal gerade erklären, was genau du studierst, weil 5 Jahre klingt ja schon mal lang und ich finde, das macht auch gerade nochmal so einen ganz gewissen Charme in deiner Geschichte aus, dass du ausgerechnet genau das studierst. Vielleicht erzählst du uns mal, warum du das studierst und das hast du ja auch dann schon vorher studiert, wie wir gerade gehört haben. Und auch spannend, dass der Kindsvater ganz besonders in diesem Fall keine Angst vor Konsequenzen zu haben, also hatte scheinbar.
Ja, ich studiere Rechtswissenschaften, also Jura. Ich hätte mein erstes Staatsexamen im Dezember geschrieben, dann kam da aber meine Tochter auf die Welt. Deswegen schreibe ich das jetzt ein Jahr später und nehme da einfach auch die Pause dann so ein bisschen raus oder kann da ein bisschen langsamer studieren und lernen parallel. Ja, studiere Rechtswissenschaften.
Ja, sehr, 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 sehr spannend. Wir haben eben schon gesagt, im Studium macht man ja erstmal alles und Familienrecht wird aber nicht deine Richtung, hast du schon gesagt.
Ja, ne? Auf gar keinen Fall. Ich finde das viel zu emotional aufgeladen. Ich könnte da überhaupt nicht loslassen. Da gibt's ganz wilde Geschichten und deswegen kommt das auf gar keinen Fall in Frage. Mir tun da die Kinder einfach viel zu leid teilweise.
Ja, jetzt bist du ja aber selber mit dem Kindsvater vom Kadi, ne? Ja. Da ist ja auch so ein bisschen die Frage, also beruhigt es dich da selber dann doch Ahnung von zu haben, weil du es eben studierst? Also gehst du da mit einer gewissen Gelassenheit rein oder wie hoch emotional ist das für dich?
Also es ist schon sehr aufwühlend. Da greifen natürlich staatliche Stellen ein. Es ist so, dass ich ja Hartz-IV-Empfängerin bin. Das heißt, ich kriege auch die, nehmen erstmal diese finanzielle Bürde auf sich. Die überweisen mir das Geld. Mir steht allerdings Unterhalt zu. Mir steht auch Unterhalt für meine Tochter zu. Den hat er zum Teil bezahlt. Und seit März diesem Jahres gar nicht mehr. Zu 100%
kam ihm so in den Sinn.
Ich habe keine Ahnung. Ich wurde von
spontan gelöscht.
Genau. So Dauerauftrag. Abgegeben, mache ich nicht mehr, spare ich mir, ich warte, was passiert. Ah, ja. Wir haben davor schon probiert, dass er seine Nebeneinkünfte offenlegt, dann sind wir da nicht weitergekommen, dann haben wir eine Stufenklage angestrebt, die auch tatsächlich aktuell zum Teil noch läuft, beziehungsweise ich habe jetzt letzte Woche das Urteil bekommen, dass er natürlich verpflichtet ist, den Unterhalt zu bezahlen, mittlerweile auch inklusive Zinsen, die mir zustehen. Und dieses Urteil...
Auch inflationsbereinigt?
Ich müsst ihr jetzt nochmal genau schauen. Ich meine, es sind aber 5%, das ist ein bisschen weniger als Inflation aktuell. Ja. Mhm. Und damit werde ich schauen, was noch auf dem Konto ist. Dieses Urteil wird umgewandelt in Pfändungstitel. Werde ich schauen, was noch auf seinem Konto ist. Und sonst machen wir aber eine Lohnpfändung beim Arbeitgeber. Das hat den Vorteil, dass mir das Geld überwiesen wird, und zwar vom Arbeitgeber und nicht von ihm. Dann ist das nicht mehr so einfach zu sagen, diesen Monat zahle ich nicht.
Wie ist es denn für dich? Ich meine, du studierst das und das ist ja dann schon auch deine spätere Lebenswirklichkeit, auch wenn es jetzt nicht Familienrecht ist. Hast du da, also die erste Frage ist, hast du im Studium, du hast ja gesagt, ihr macht alles Mögliche da und alle möglichen Themen durch, warst du da schon relativ gut informiert? Weil viele zum Beispiel ja auch diese Fragestellung, also gar nicht wissen, dass ihnen, wenn sie ein kleines Kind unter 3 Jahren haben, ein Betreuungsunterhalt selber zusteht. Ja, das ist schon mal so die erste Frage, wie gut warst du aufgestellt mit dem Wissen aus dem Studium? Und wie ist es für dich praktisch jetzt schon so eine praktische Einsicht in diesen späteren Beruf zu haben?
Ja, also ich hatte Familienrecht schon im Studium. Das müssen wir zumindest an der Universität hier belegen. Das ist ein kleineres, in Anführungszeichen, Nebenfach. Das heißt, man macht das leider, zumindest aus meiner Sicht jetzt, ein bisschen zu knapp. Es gibt Fächer, die viel mehr Stunden einnehmen. Dadurch war ich dann natürlich ein bisschen vorbereitet. Ich wusste, was so einigermaßen mir zusteht. Ich habe allerdings dann schon wenige Tage nach der Trennung eine Anwältin kontaktiert und habe gesagt, ich möchte mich auf jeden Fall schon mal beraten lassen. Ich habe Angst, dass da was kommt oder sich da quergestellt wird. Wie gehe ich am besten vor? Und da gibt es auch, wenn man Hartz IV bezieht oder wenig Einkommen hat, auch BAföG bekommt zum Beispiel, gibt es Beratungsscheine. Die kann man sich beim Amtsgericht holen. Das geht ziemlich einfach und damit sind die Kosten auch erstmal gedeckt, dass man da keine Scheu hat, einen Anwalt zu kontaktieren oder eine Anwältin.
Ja, und wie ist es jetzt für dich sozusagen auf der Kundenseite zu sitzen? Also ist ja die Frage, was du später machst, ne? Ich meine, Anwältin ginge ja auch oder Richterin oder überhaupt Gerichtswesen, wie da so die Abläufe sind. Also ist für dich ja auch ein bisschen fördernd, sage ich mal.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man einfach merkt, wie lang das manchmal dauert, ein Verfahren. Und das war mir aus dem Studium bewusst, das hört man immer wieder, das kriegt man auch in diversen Praktikas, die wir machen müssen, mit. Es hat jetzt tatsächlich bis zu diesem Urteil 4 Monate gedauert.
Das ist ja kurz.
Wobei wir uns quasi schon davor mit der Stufenklage, sind es jetzt 10 Monate. 4 Monate ohne Unterhalt, komplette Zahlungseinstellung und die Nebeneinkünfte offenlegen, sind es insgesamt 10 Monate. Da sind die aber auch, was so Unterhalt angeht, im Vergleich zu anderen Verfahren recht fix, weil da natürlich auch Kinder im Spiel sind und man dann einfach schaut, dass da das Geld zügig fließt. Das ist auch ein Verfahren ohne Anhörung.
Was heißt jetzt Stufenklage? Vielleicht kannst du das nochmal dem Laien erklären.
Genau, es ging darum, dass wir eigentlich erstmal versuchen wollten zu schauen, wie viel muss er denn überhaupt zahlen? Welche Einkünfte hat er denn da? Und damit kann man das Verfahren quasi erweitern. Es ging dann jetzt drum, dass wir zum Beispiel einen Titel erwirken, mit dem wir pfänden können. Mhm. Und das wurde so schon angekündigt, dass wenn da was wäre, dass man dann quasi mit einem kurzen Schreiben der Anwältin das erweitern kann. Es gibt nämlich auch einen Anwaltszwang vom Familiengericht. Also man kann sich da nicht alleine vertreten oder überhaupt zu äußern. Da braucht man einen Anwalt.
Okay. Ja, jetzt hast du ja erzählt, also du bist ja da sehr, sehr straight vorgegangen. Du hast ja genau, also ich meine, gut, er hat dich auch wirklich ganz kurz und knapp hängen lassen, sage ich jetzt mal. Und dann stellt er die Zahlung ein. Also ich kann ja schon gut verstehen, dass du da in...
Naja, man ist ja am Anfang, also man ist ja in der Schwangerschaft, glaube ich, ein bisschen schneller damit, weil man halt weiß, das sensibelste erste Jahr steht bevor, in dem man halt auch einfach selber sich nicht weiter um mehr Einkommen kümmern kann.
Ja.
Also das ist ja nochmal viel sensibler als das Kind geht schon in die Kita und ich arbeite wieder und jetzt geht der halt. Weil, ne, das ist halt dieses, weiß ich nicht, ich finde, das ist noch, da hat man einen anderen Druck, da will man das schneller geregelt haben. War bei mir ja damals auch so. Ich habe rausgefunden, ich bin schwanger, dann hat er da seine Reaktion und eine Woche später saß ich ja auch bei meinem Anwalt im Oktober 2016. Der Prozess war im Januar 2018.
Okay, das ist...
Und das ging schneller, als es sonst gegangen wäre.
Ja.
Und wie hast du es jetzt, ich meine, du hast jetzt ja von ihm keinen Unterhalt bekommen, weder für das Kind noch für dich, so wie ich das jetzt verstanden habe. Wie hast du denn jetzt die Zeit aktuell überbrückt finanziell?
Ja, da muss man sagen, so wenig Geld wie Hartz IV auch ist, ist man abgesichert. Zumindest so, dass man überleben kann. Also ich glaube, wenn ich nicht arbeiten würde und nur Elterngeld bekommen würde, dann hätte das nochmal ganz anders ausgeschaut. Es gibt aber Unterhaltsvorschussstellen, an die habe ich mich dann auch postwendend gewendet. Die gehen mit 177 Euro in Vorleistung Kindesunterhalt.
Mhm, ja.
Die holen sich das Geld dann rückwirkend natürlich wieder vom Kindsvater.
Ja, oder auch nicht. Ja. Die Rückgriffsquote liegt bei 20%.
Ja, genau. Das ist natürlich, wie ausgelastet sind die Behörden, wie dringend erscheint das. Er arbeitet halt. Das machen ja viele Väter dann auch, dass die dann sagen, ach, ich arbeite nicht mehr oder sie rechnen sich runter oder haben auf einmal Schulden, dass sie das dann nicht bezahlen können. Aber er geht Vollzeit arbeiten. Schlussendlich ist das aber eine Sache, das müssen die Behörden mit ihm ausdiskutieren. Ich habe da nicht die Kapazitäten für, aber der Staat springt ein. Es ist auch so, dass mir mein Unterhalt, ihr Unterhalt, Elterngeld, Kindergeld, wird mir alles angerechnet auf Hartz IV. Das ist ein Nullsummenspiel sozusagen. Also auch diese Aussage, naja, die kriegen so viel Kinder und leben dann vom Kindergeld, das stimmt einfach nicht, weil das Einkommen ist. Es ist mein Einkommen oder ihr Einkommen und dadurch können wir nicht höher kommen. Es gibt diesen Regelsatz und wir können nicht höher kommen. Es wird dann bei der Miete wieder verrechnet zum Beispiel.
Aber das wird auch nur bei Hartz IV gemacht, weil bei jedem anderen zählt es ja nicht als Einkommen.
Ja,
ja, völlig irre.
Alle positiven Einkünfte, die ich habe, wird mir angerechnet. Also Kindergeld, Elterngeld, was gibt's noch? Ja, wenn ich von meinem
Wohngeld, Kinderzuschlag, was ist damit? Hast du das auch?
Das bekomme ich nicht.
Das also bekommst du nicht wegen Hartz IV, ne?
Genau, ich bekomme einen alleinerziehenden Zuschlag, den bekomme ich vom Staat. Aber Wohngeld gibt es nicht, weil der Staat ja meine Miete übernimmt. Mhm. Genau. Aber es gibt Wohngeld, wenn man zum Beispiel studiert und BAföG bekommt. Mhm. Eigentlich gibt es kein Wohngeld, wenn man BAföG bekommt. Die Ausnahme dann aber, wenn man ein Kind hat, dann gibt's das, und das muss man auch nicht zurückzahlen, Wohngeld. Also BAföG muss man zurückzahlen bis zu 10.000 Euro. Mhm. Wohngeld nicht. Das ist vielleicht für die, die dann BAföG bekommen, ganz spannend, das zu beantragen.
Ja.
Ja, das sind ja sehr spannende Einblicke. Und wie ist es jetzt mit der Wohnsituation? Also in was, also du hast jetzt da deine Tochter bei dir. Ist es nicht so, wenn dann irgendwie zwei Personen im Haushalt sind, dass man das auch in etwas größere Wohnung dann auch zusteht?
Genau. Da gibt's, ich habe einen Wohnberechtigungsschein dann beantragt. Ich habe vorher im Studentenwohnheim gewohnt. Das war eine Einzimmerwohnung. Ich meine, mit 20 Quadratmetern überhaupt nicht kindgeeignet natürlich.
Ja.
Und bin dann auf dem Wohnungsmarkt gelandet und dachte mir so, juhu, jetzt schaue ich mal, was es so gibt in der Studentenstadt. Ist das ja auch nicht ganz so einfach. Es gibt aber Wohnberechtigungsscheine. Die werden auch ausgestellt, wenn das Kind noch nicht geboren ist. Und da wurde meine Tochter aber schon mit eingetragen und damit konnte ich einen größeren Wohnraum suchen. Ich meine, die Grenze liegt dann bei 62 Quadratmeter, Pi mal Daumen, für zwei Personen. Und ich habe eine Wohnung gefunden, die tatsächlich 60 Quadratmeter hat.
Ja, mega gut.
Und gibt's da auch so eine Deckelung nach oben, dass es heißt, oder also die Miethöhe, sage ich jetzt mal, die übernommen wird, oder gibt, oder also ich meine, die Preise explodieren ja gerade. Ich sehe ja, was auf dem Mietmarkt so passiert. Und wenn Dinge neu vermietet werden, dass dann halt mal die Preise ganz stark nach oben gezogen werden. Wie ist das denn da jetzt bei dir? Und ja, wird das übernommen oder gibt's da auch nach oben Grenzen?
Ja, also meine Miete wird zu 100% übernommen, genauso wie die Heizkosten und die Kosten, die man dann für einen Hausmeister und Müll hat.
Also diese Nebenkosten.
Die werden auch übernommen, genau. Ich muss nur den Strom selber tragen. Das wird komplett übernommen. Ich meine, es gibt eine Deckelung nach oben, kann ich aber nicht genau sagen, wie hoch die ist, weil ich mich mehr an den Quadratmetern orientiert habe und nach Wohnraum mit einem Wohnberechtigungsschein. Und dann sucht auch die Stadt, die den Wohnberechtigungsschein ausstellen, helfen auch und suchen mit nach Wohnraum, wo man nur mit einem Wohnberechtigungsschein wohnen kann. Die sind natürlich auch deutlich günstiger dann.
Ja, ich wollte gerade fragen, wo findet man denn diese Wohnung? Weil ich kenne jetzt ja nur so diesen offiziellen Wohnmarkt, so im Internet oder Zeitungen oder Aushänge oder so irgendwas. Und da sind ja die Wohnungen schon wirklich sehr, sehr teuer geworden.
Ja, also ich habe meine Wohnung tatsächlich auch über eBay Kleinanzeigen gesehen, wo allerdings direkt mit dabei steht, nur mit einem Wohnberechtigungsschein. Das heißt, hier darf man gar nicht oder kann man gar nicht einziehen, wenn man selbst verdient und vielleicht auch gut verdient, dann kriegt man keinen Wohnberechtigungsschein, dann kann man hier gar nicht einziehen. Es gibt allerdings auch Listen bei der Behörde, die den Wohnberechtigungsschein ausstellen, wo man sich eintragen kann, sagen kann, ab wann man sucht, wie groß das sein darf. Und dann ist man da quasi in dem Verteiler mit drin. Und wenn man dann schwanger ist, so wie ich das zum Beispiel war, rutscht man in der Priorität noch weiter hoch. Wenn man vielleicht gerade das Kind bekommt, das noch ein kleines Kind ist, rutscht man weiter hoch, wie wenn man vielleicht dann alleine für sich sucht. Aber man muss auch ehrlich sagen, der Wohnungsmarkt ist trotzdem unfassbar umkämpft. Also es ist nicht einfach.
Ja, glaube ich. Wie, aber sind das dann eher so Wohnblöcke oder ist es schon eher so, dass da was leer steht, irgendwie in einem Familienhaus, wo oben drüber noch eine kleine Wohnung frei ist, die jetzt nicht mehr genutzt wird, weil da wohnt nur noch eine alte Frau allein und die Familie ist ausgezogen und so? Oder sind das schon auch dann Bauherren, sage ich mal, die speziell so bauen, um dann eben nur an Wohnungsscheinberechtigte vermieten?
Ja, also ich wohne in einem Haus mit 6 Parteien, also noch kein riesiger Block.
Ja.
Aber auch nicht.
Aber alles mit Wohnberechtigungsschein.
Genau, wir wohnen hier alle mit Wohnberechtigungsschein und es ist eine Wohnbaugesellschaft, der die Wohnung gehört, an die ich quasi die Miete zahle.
Ja.
Verstehe. Was sind denn die Voraussetzungen für diesen Wohnberechtigungsschein?
Man muss ein geringes Einkommen haben und nachweisen, welche Einkommenshöhe man hat, dann zahlt man, ich habe 10 Euro gezahlt für den Wohnberechtigungsschein, dass ich quasi berechtigt bin, diesen günstigen Wohnraum zu beziehen. Ich zahle hier jetzt für 60 Quadratmeter 520 Euro warm. Das ist ein super Schnäppchen mit einem großen Balkon. An die Wohnung wäre ich nie und nimmer ohne diesen Wohnberechtigungsschein gekommen. Auf keinen Fall.
Welche Stadt nochmal?
Münster.
Münster, ja, okay,
Münster. Das schöne Münster.
Ja, da war ich. Ja, Münster ist teuer.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ist halt eine richtig klassische Studentenstadt.
Ja, und deswegen macht das auch wirklich Sinn. Es ist mühsam, in der Schwangerschaft zu schauen, wo gibt es welche Stellen. Es gibt keine zentrale Stelle, wo gesagt wird, das und das steht einem zu.
Ja, das bemängeln wir ja auch immer, ja. Genau.
Also das wäre...
Und auch diese Millionen Anträge, wie viele hast du bis jetzt gestellt?
Viel. Wohnberechtigungsschein, dann musste ich an der Uni den Antrag stellen für die Beurlaubung, Elterngeld, Kindergeld, Hartz IV, das wurde dann auch mehrmals geändert. Ich habe hier über 20 Bescheide liegen innerhalb von 4 Monaten, weil es gab dann einen Schwangerschaftszuschlag. Der wurde ja dann wieder weggenommen, weil ich dann das Kind bekommen habe. Dann gibt es aber, wenn das Kind da ist, den alleinerziehenden Zuschlag. Das heißt, die Bescheide wurden immer wieder teilweise aufgehoben und abgeändert. Also das ist schon.
Aber hat sich da in der Höhe dann auch was verändert oder war es nur ein Wording?
In der Höhe hat sich das teilweise auch verändert, weil ich ja zum Beispiel diesen Schwangerschaftszuschlag nicht mehr bekommen habe. Das war dann weniger. Das waren, meine ich, 75 Euro von Schwangerschaftszuschlag, die ich erhalten habe, die dann natürlich wegfallen.
Und aber dann kommt der Alleinerziehendenzuschlag, hast du gesagt.
Genau, wenn das Kind dann da ist, ja. Also ich kriege, ich habe es hier gerade liegen, 449 Euro ist mein Regelbedarf. Was mir zusteht, der Regelbedarf für meine Tochter sind 285 Euro.
Das heißt, was bleibt dir denn jetzt, also was hast du denn wirklich im Monat, was du ausgeben kannst, also von allen Töpfen, die da jetzt gerade so genannt wurden, die sich auch gegenseitig dann wieder irgendwie aufheben und du hast ja gesagt, Miete wird bezahlt, Nebenkosten wird bezahlt, Strom bezahlst du, das heißt, wie viel Geld habt ihr denn gerade momentan im Monat zum Leben zur Verfügung?
Ja, also die Miete von 520 Euro wird übernommen, die ist da auch nicht mit einberechnet in den 449 Euro und 285 Euro. Wenn man Studentin ist, stehen einem 300 Euro Elterngeld zu.
Das ist dieser Grundbedarf, ne?
Der Sockelbetrag. Genau.
Da ich jetzt durch die Elternzeit und die Beurlaubung auch länger studieren werde, habe ich das geteilt auf Elterngeld plus, das heißt, das sind 150 Euro.
Für 2 Jahre.
Genau, das wird mir dann dort wieder abgezogen von den 149 Euro, weil das Einkommen ist. Das ist eine wahnsinnige Rechnerei. Also zum reinen Bedarf für mich sind es wirklich diese 449 Euro und 285 Euro, von denen ich komplett...
Also das ist das, was du im Monat auf dem Konto hast, wovon ihr dann euer Leben bestreitet.
Genau. Ja, von dem gehen wir einkaufen, von dem zahlen wir das Handy, von dem zahlen wir neue Kleidung für meine Tochter. Von dem zahlen wir, es gibt da Unterstützungen natürlich auch, dass das Schwimmbad günstiger ist, aber sämtliche Aktivitäten zahlen wir davon.
Wieso ist das Schwimmbad günstiger? Das gibt es bei uns hier nicht.
Nee, gibt's das nicht. Das ist super toll. Es gibt in Münster einen Münsterpass. Den kann man beantragen. Da wird einem auch nichts angerechnet. Den gibt es tatsächlich einfach mal so obendrauf. Damit kriege ich Vergünstigungen. Ich zahle fürs Schwimmbad nur 2 Euro. Damit kriege ich mache im Haus der Familie Sport, Yoga. Dafür kriege ich eine Vergünstigung. Und damit wird das quasi direkt abgezogen. Ich lege diese Karte vor und damit habe ich offengelegt, dass ich berechtigt bin, weil ich Hartz IV bekomme und wenig Einkommen habe. Und damit gibt es dann die Vergünstigungen, die je nach Einrichtung mal mehr oder mal weniger sind. Aber man nimmt jedes Schnäppchen gerne an.
Aber auch nur, weil du Hartz IV beziehst. Ist jetzt kein Bonus vom Schwimmbad sozusagen, weil du alleinerziehend als solches bist, sondern das geht auch wieder nur, wenn du Hartz IV beziehst.
Genau. Oder wenn man alleinerziehend ist, das geht ja leider auch vielen Müttern so, die sind alleinerziehend und die gehen arbeiten und es bleibt trotzdem nichts übrig.
Ja, weil du kriegst ja auch nirgendwo irgendwelche Vergünstigungen. Ich hatte nämlich hier neulich, als ich die Saisonkarte fürs Freibad gekauft habe, auch die Diskussion, ob es da nicht auch irgendwie mal vernünftige Angebote für Alleinerziehende gibt. Und die Frau guckte mich nur ganz groß an und sagte, da wird gar nichts gemacht. Und man merkte so direkt, man merkte so direkt diesen Hauch von: Ich weiß, wovon du redest, ich war auch alleinerziehend. Ne?
Und ach, echt? Ah, okay, also es hörte sich jetzt gerade andersrum an, so von
nein, wegen, nein.
Machen wir nichts.
Nee, nein, nee, für die wird nichts getan, weil sie selber macht die Entscheidung ja auch nicht. Die guckte mich, also wirklich, dieser Blick, das war so original. Du, ich habe mein Kind auch alleine großgezogen, glaub nicht, dass sich irgendwas verbessert. irgendwie so mehr. Ne? Wir haben uns verstanden.
Ja, das ist gut. Nee, aber das ist auch teilweise stetig. Also ich habe jetzt bei uns hier in der Ecke jetzt schon einige Angebote gesehen. Da gibt's dann so Vergünstigungen. Früher gab's ja so diese Familienkarten, ja, aber das ist dann halt für zwei Erwachsene und irgendwie 2 bis 3 Kinder. Was ich jetzt immer öfter finde, das sind so Vergünstigungen für einen Erwachsenen bis zu 3 Kindern. Das finde ich schön.
Das haben wir ganz, ganz toll in Münster beim Zoo. Die haben die Preise jetzt geändert. Und es gibt Ein-Personen-Familienkarten für einen Erwachsenen und das Kind. Ja. Und das ist natürlich super. Ich kriege jetzt noch den Studentenbonus, aber das ist trotzdem günstiger, wie eine Familienkarte mit 2 Erwachsenen zu nehmen. Ja, ja. Es gibt quasi für mich als Alleinerziehende mit meinem Kind, wenn sie dann zahlen muss, das ist ab 3 Jahren, die Möglichkeit, trotzdem eine günstigere Jahreskarte zu erwerben.
Mhm. Aber jetzt lass uns doch nochmal auf das Thema Hartz IV kommen. Also du hast ja schon vorher studiert, bevor du alleinerziehend wurdest. Hast du denn von Anfang an, also wann hast du angefangen, Hartz IV zu beziehen und wieso hast du beispielsweise kein BAföG?
Ja, ich habe davor elternunabhängiges BAföG bekommen. Das ist vielleicht auch ganz toll, um nochmal so ein bisschen Mut zu machen. Wenn man eine Ausbildung gemacht hat und 3 Jahre gearbeitet hat, steht einem elternunabhängiges BAföG zu. Das ist der komplette BAföG-Satz, den man dann bekommt. Den bekomme ich allerdings nicht, wenn ich beurlaubt bin.
Ah, okay.
Und aber auch nur durch die Beurlaubung bekomme ich dann Hartz IV.
Mhm.
Und deswegen bekomme ich in der Zeit kein BAföG. Mein BAföG ruht sozusagen. Die haben die Anträge da noch vorliegen. Ich habe dann jedes Mal gesagt, von das Semester und dieses Semester und das nächste Semester bin ich noch beurlaubt. Und wenn ich dann nicht mehr beurlaubt bin, dann rutsche ich wieder in das BAföG, fülle dann allerdings schon wieder den nächsten Antrag aus auf Wohngeld, was ich dann nämlich bekommen würde. Es gibt auch, da bin ich allerdings, was das BAföG geht, nicht so ganz drin. Es gibt da aber auch Zuschläge dann für Kinder, die mir bei dem BAföG, das mir zugute gehalten wird und ich dadurch ein bisschen mehr BAföG bekomme. Und eine BAföG-Verlängerung gibt es auch. Wenn man in der Zeit dann schwanger war und ein Kind erzieht, kann man das BAföG verlängern lassen. Da haben ja viele Studierende dann oft das Problem, dass sie fertig werden müssen, weil die BAföG-Zeit abläuft.
Und wie ist das, was genau muss dann, also von Hartz IV haben wir ja gesagt, musst du ja gar nicht zurückbezahlen und von dem, was du da aktuell bekommst. Aber wenn du dann BAföG hast, das muss ja zurückgezahlt werden.
Ja, das ist auf 10.000 Euro gedeckelt. Und ich werde auch aus meinem Studium mit 10.000 Euro Schulden rausgehen, weil Jura einfach unfassbar lang ist. Und man dann, wenn man den ganzen Satz bekommt, das waren zu dem Zeitpunkt, bis ich mich habe beurlauben lassen, 890 Euro. Von dem man aber auch die Krankenkasse selber zahlen muss, weil ich schon über 25 bin.
Ah, okay.
Da ab 25 kann man sich nicht mehr familienversichern lassen. Und da muss ich dann 10.000 Euro zurückzahlen und auf diese Summe, ich werde über diese 10.000 Euro drüber kommen. Und das ist aber auf 10.000 Euro gedeckelt.
Ja, genau. Und ich weiß auch noch von meiner Zeit, wobei das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass ich studiert habe, bei uns war es dann ja auch so, dass wenn man es irgendwie innerhalb einer gewissen Frist, ich glaube 3 Jahre waren es bei uns, zurückzahlt, dass man dann auch noch mal was davon, also so Rabatte bekommen hat. Ich glaube, das waren noch ein paar Tausender irgendwie.
Also es gibt einen Nachlass, ich meine, eine Freundin von mir macht das gerade, die hat natürlich jetzt auch in der Zeit gearbeitet und dann kann man das ja meistens auch besser zurückbezahlen, wenn ich jetzt noch länger mit dem Studium brauche. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Prozente sind, weil das für mich noch so fern ist gerade.
Ja, und es kann sich ja auch mal wieder was ändern. Da muss man sich, glaube ich, jetzt noch gar nicht. Man kriegt auf jeden Fall einen Schrieb. Ich kenne das noch. Und da steht dann drin, wenn Sie bis dann das oder wenn Sie bis dann das, dann so und so und so. Ja. Und daran kann man sich dann ganz gut orientieren. Also das heißt, du hast eigentlich ganz normal elternunabhängiges BAföG bekommen als Studentin. Ja. Das heißt, du hast vorher schon eine Ausbildung gemacht gehabt?
Genau, ich habe Hotelfachfrau gelernt, ich habe da auch gearbeitet, ich habe auch einen Meister noch gemacht und habe im Meister dann gedacht, naja, so ganz ist das doch immer noch nicht das, was ich möchte. Okay. Ich möchte noch ein bisschen weiter hinaus und habe mich dann an den Universitäten eingeschrieben und für Jura und dann ist es die Stadt Münster geworden.
Und wie bist du jetzt von Hotelfachfrau auf Jura gekommen?
In meinem Meister hatte ich das erste Mal, gab es ein Fach, das hieß Recht und das hat ganz absurde Strukturen angenommen, dass ich das ganze BGB gelesen habe, weil ich das alles so spannend fand. Und dann dachte ich mir, so ganz normal ist das ja vielleicht nicht. Da sollte ich dem vielleicht mal ein bisschen nachgehen und habe mich damit dann einfach befasst und habe gemerkt, nee, also das ist echt das, was mir wirklich, wirklich Spaß macht. Und deswegen habe ich dann meinen Job gekündigt und bin studieren gegangen.
Ja, mega. Also wie schnell hast du die, was glaubst du, wie schnell du die 10.000 Euro dann am Ende raus hast? Also wenn du dann nach dem Studium in dem Job auch einsteigst?
Das ist natürlich, spricht da ja niemand so gerne über die Gehälter.
Aber ist das nicht sogar geregelt, gerade bei Anwälten?
Wenn ich beim Start bin, auf jeden Fall. Das kommt aber auf die Region auch an. Es sind ungefähr 6.000 Euro Bruttoeinstiegsgehalt, zum Beispiel als Richter, Pi mal Daumen. Ja. Da gibt es dann ganz feste Tabellen. Es gibt auch feste Tabellen, wie viel Geld man bekommt, wenn man jemanden berät, der zum Beispiel einen Beratungsschein hat. Da kann man dann nicht einfach sich die Taschen voll machen als Anwalt.
Ja.
Allerdings ist es natürlich trotzdem Verhandlung. Ich habe in der Großkanzlei ein Praktikum gemacht, die steigen mit 250.000 im Jahr ein. Nur das wird mit Kind, muss man auch sagen, nicht möglich sein.
Da fehlt die Zeit. Ja, wie ist denn die Betreuungssituation an der Uni jetzt, wenn du jetzt aufhörst mit der Beurlaubung und dann wieder in dein BAföG reingehst? Gibt's da bei euch, wobei da ist es Münster, da gibt's doch bestimmt irgend so eine Uni-Kita oder sowas.
Ja, das ist ganz, ganz toll. Es gibt einmal die Tagespflege, die man in Anspruch nehmen kann, wenn das dann immer nur so ein paar Stunden sind, wenn man da mal irgendwie Not hat, vielleicht für Klausuren. Dann gibt es Krippenplätze, wo Studierende bevorzugt werden, die haben Vorrang. Da gilt allerdings auch der Vorrang, wenn das Kind ein Jahr alt ist, alles drunter dann so wie Platz ist, weil sie trotzdem erst die Kinder bevorzugen müssen, die ein Jahr alt sind, weil da ein Rechtsanspruch auf eine Betreuung besteht. Allerdings gibt es da tatsächlich einige Krippen hier bei uns auch und da habe ich mich auch schon angemeldet, auch schon in der Schwangerschaft.
Ab 1 gibt es den Rechtsanspruch? Ich dachte, den gibt es erst ab 3.
Nee, das ist ein Kindergarten.
Nee, mittlerweile dann. Hat sich das verändert, dass es auch die U3 gibt, wobei die U3 halt relativ teuer noch ist. Also bei uns kostet U3 richtig Geld und erst ab Kindergarten wird es preislich besser. Das war gerade noch im Umbruch, bevor meine Kinder raus sind aus dem Kindergarten. Da war dann auch so, dass man unter Dreijährige wirklich ein Recht drauf haben. Deswegen wurden auch hier noch bei uns ein paar Kitas gebaut.
Ja, ab einem Jahr gibt es den Rechtsanspruch und auch da mit Hartz IV wird das komplett übernommen.
Ja, aber du bist ja dann im BAföG, wenn das Kind in der Kita ist.
Genau, aber ich habe ja trotzdem dann ein super geringes Einkommen. Das wird quasi an dem Einkommen ausgerechnet und ich werde auch mit BAföG keine großen Summen bekommen. Man müsste sich das nochmal ganz genau ausrechnen.
Da gibt doch diesen Freibetrag. Darfst nicht bis 18.900 oder so verdienen?
Ja, das ist in jeder Region anders. Also ich habe schon so viel erlebt jetzt bei Kita, Kindergarten, Tagespflege. Bei uns im Kreis, manchmal wirklich mal ganz gut beim Kreis anzurufen. Da gibt's bei uns extra so eine Stelle. Und da kann man sowohl eine Tagesmutter als auch Krippe, als auch Kita, auch Hort, wenn dann das Kind dann in der Schule ist und da der Hort einen Hortplatz braucht, das kann man hier, also die Kostenübernahme dafür beantragen. Und ich habe schon so wilde Dinge gehört, dass dann immer noch das Einkommen vom Vater, auch wenn man alleinerziehend ist, hinzugezogen wird. Also das ist wirklich von Kreis zu Kreis unterschiedlich. Ja, da gibt's schon die wildesten Dinge, ob das dann Sonderbedarf oder Mehrbedarf oder weiß der Geier, was alles ist. Und bei uns ist es wirklich so, die haben auch noch nicht mal, also die haben auch kein Kindergeld dazu gezählt, die haben kein Elterngeld dazu gezählt, die haben da wirklich nur mein Einkommen und das war ja dann, als ich noch mit der Kleinen im also das eine Jahr zu Hause war, fast gar nicht vorhanden, nachdem was alles nicht dazu gezählt hat und da wurde das alles wirklich komplett übernommen. Also ich habe auch für die Tagesmutter nichts bezahlt, ich habe dann für den Krippenplatz nichts bezahlt, außer das Essensgeld, also das ging dann doch noch extra. Und auch dann Kindergarten nicht. Also das ist wirklich kreisabhängig, da wirklich mal beim Kreis anrufen nach Kostenübernahme, Kinderbetreuung.
Ja, also ich habe den Bescheid hier gerade liegen. Ich lebe ja gefühlt nur noch zwischen Bescheiden hier so ein bisschen.
Das hört sich so an, ja. Und schön, dass du alles so greifbar hast. Wie machst du das?
Ich habe es noch nicht sortiert, wenn ich ehrlich bin. Okay. Liegt hier unsortiert neben mir und ich dachte mir, ist ja ganz passend zu dem Thema. Ich lasse es da einfach liegen, bis der Podcast stattfindet. Es steht hier drin, in die Einkommensgruppe bis 37.000 Euro. Und damit ist das hier bei uns kostenfrei.
Oh, das muss man erstmal schaffen, 37.000 Euro.
Ja.
Zu versteuerndes Einkommen, nehme ich an.
Genau, also hier steht in die Einkommensgruppe bis 37.000 Euro. Kein Elternbeitrag zu zahlen.
Ja. Ja, das hört sich gut an.
Ja, genau.
Ist natürlich ein großer Vorteil. Was vielleicht noch ganz nett ist, bei Hartz IV wird tatsächlich alles angerechnet. Ich hatte ganz am Anfang auch, hatte mir meine Mama mal 50 Euro überwiesen. Das war mehr so, hier hast du mal ein bisschen was. Die mussten dann tatsächlich darlegen, dass das eine einmalige Zahlung ist und ich das auch zurückzahle. Und dass quasi keine regelmäßige Überweisung ist, die da stattfindet. Aber es gibt Sonderfonds, zumindest hier bei uns in Münster, aber nur, wenn man sich bis zur 12. Woche meldet. 12. Schwangerschaftswoche.
Oh, das ist doch Wahnsinn, da brauchst du doch ein Handbuch für.
Ja, und das ist ja irre. Das wird nicht angerechnet.
Seitdem geben sie es dir dann in bar.
Also ich meine, wie ist es rausgekommen? Also gucken die auf deine Kontoauszüge oder was?
Ja, ich musste alles offenlegen beim Amt.
Ach Gott,
komplett.
Das also knackig machen.
Ich musste, ja, musst du. Musste ich auch.
Ja, also es ist wirklich, man ist völlig nackt quasi. Ich musste offenlegen, ob ich noch Konten habe, ob ich Eigentum besitze, ob ich ein Auto besitze. Alles, was quasi irgendwie einen Wert haben könnte.
Und was ist mit einem Auto? Darfst du ein Auto haben?
Ja, ich darf ein Auto haben. Ich habe keins, weil ich das in Münster nicht brauche. Aber wenn das jetzt ein nagelneuer Neuwagen wäre, könnte es ja sein, dass da nochmal genauer geschaut wird. Also die sind da schon echt sehr, sehr hinterher. Und dann hatte ich auch von diesem Sonderfonds, der geht 3 Jahre lang, eine Zahlung von 250 Euro auf meinem Konto. Dann musste ich da auch wieder 2 Stellen zueinander führen und sagen, dass das nicht angerechnet wird. Das wurde mir aber beim Sonderfonds auch direkt gesagt. Das wird nicht angerechnet auf Hartz IV.
Dann musst du das auch noch rechtfertigen und die wissen selber nicht Bescheid. Das ist wieder so typisch. Ja. Aber was hat das denn mit dir gemacht, so psychisch, seelisch mit Hartz IV? Das ist ja in Deutschland oder in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ja doch, ich meine, wir kennen die Alleinerziehenden-Schubladen, die haben wir jetzt ja schon des öfteren Mal auf den Punkt gebracht. Ich habe gerade wieder eine Anfrage bekommen für eine Reportage im ZDF, wo sie eine einfühlsame Reportage machen wollen und eine einsame Alleinerziehende suchen. Ich kann es nicht mehr hören. Also Schublade, ne, arm, einsam, Opfer, gescheitert. So, Hartz IV hat ja auch nochmal ein Branding.
Ja, also man fühlt sich zumindest bei den Behörden oder gegenüber den Behörden wirklich als unfassbarer Bittsteller. Das ist man natürlich auch unterm Strich. Irgendwo braucht man natürlich.
Ja, aber ich meine, es ist eine Lebensphase.
Ja, aber es ist.
Du bist Jurastudentin. Das ist doch wieder was ganz anderes.
Ja, es ist tatsächlich sehr entwürdigend, wenn man dann auch diese 50 Euro zum Beispiel sind mir unfassbar hängen geblieben, weil ich mir dachte, es war eigentlich nur eine nette Geste meiner Mutter, damals zu sagen, hier komm, du hast jetzt mal Kindchen. Und wenn du davon dir nur Blumen kaufst, so ungefähr.
Und wir reden hier nicht von 5.000 oder 50.000 Euro.
Von 50, ja. Hätte ja auch fürs Enkelkind ein Geschenk sein können.
Ja, aber da, ja, es ist, also da fühlt man sich wirklich, es ist ein Wust an Anträgen, auch Unterhaltsvorschussstelle. Ich meine, das waren 12 Seiten Antrag, die ich ausfüllen musste. Da war meine Tochter dann 3 Monate alt. Saß ich hier und musste dann Kontoauszüge schicken. Dann wurde mir erst gesagt, na ja, es kann ja sein, dass der Kindsvater ein bisschen später überweist. Das passiert ja mal.
Ja, davon wird das Kind diesen Monat auch nicht satt.
Genau.
Wenn ich sowas schon höre, ne?
Ja, es ist interessant, wie das gleich so einem unterschwellig suggeriert wird, dass das völlig normal ist.
Ja. Ich musste dann einen Kontoauszug schicken, dass er das nicht bezahlt hat am 1. Dann war da ein Freitag. Dann wurde gesagt, am 3. soll ich nochmal Bescheid sagen, das war ein Freitag. Dann habe ich Freitagnachmittag das geschickt, dass immer noch kein Geld drauf ist. Dann wurde gesagt, naja, das kann ja noch kommen.
Boah.
Und dann war Montag und dann habe ich gesagt, das ist immer noch nicht drauf. Es ist ja auch so, dass meine Miete abgeht. Der Vermieter sagt jetzt nicht, dass es mir egal, ob sie am 15. oder am 1. zahlen.
Und am Ende gar nicht.
Hatte ich dann das Geld von der Jobcenter-Stelle am 8. auf meinem Konto. Bis die in Vorleistung dann gegangen sind.
Und ja, ist erstaunlich, ne? Also irgendwie fühlt es sich, also du hast ja auch gesagt, es ist schon eine Absicherung, aber der Preis ist hoch, ne? Die Würde, die Anträge, die Zeit, die dafür drauf geht und so ganz, also ich meine, dann würde ich doch wenigstens erwarten, dass das alles punktuell läuft und falls dann doch noch Geld aufs Konto kommt, dass es dann halt, ne, dass du erstmal abgesichert bist und nicht, dass die da rumschnarchen.
Ja. Also die Würde muss man also eigentlich irgendwie an den Haken hängen und sagen, ich hole das wieder ab, wenn ich nicht mehr auf euch angewiesen bin. Ja. Das muss man leider ehrlich sagen. Es ist ganz schwierig. Ich habe auch menschlich, juristisch ist das immer was anderes, aber menschlich auch nicht verstanden, warum ich den Antrag jetzt stellen muss, der jetzt so viele Seiten geht, mit wieder Kontoauszug, mit wieder Hartz-IV-Bescheid hinschicken, wenn ja ganz klar ist, auf meinem Konto hat er nicht gezahlt. Und ich erreiche ihn noch nicht. Und dann stand...
Ja, vor allen Dingen, warum muss er nicht nachweisen, dass er es gezahlt hat?
Ja.
Ne? Warum wird er nicht in die Pflicht genommen? Warum hängt das an der Person, die sich auch noch um den Säugling kümmert? Weil er seiner Pflicht nicht nachkommt. Ja. Ne? Also warum muss ich mich dafür einsetzen, nachzuweisen, dass der andere seiner gottverdammten Pflicht nicht nachkommt? Also das ist so, ja, das... Nee. Da läuft so viel noch verkehrt herum, weshalb es nach wie vor so einfach ist für Männer, sich so zu verhalten.
Ja, ich habe auch auf dem Antrag für den Unterhaltsvorschuss, jetzt natürlich auch, weil ich das studiere, lese ich auch immer das ganz Kleingedruckte und dann noch sämtliche Paragraphen, die abgebildet sind. Es ist so, dass dabei stand in einem Kästchen, das wurde noch eingerahmt, dass Unterhaltsvorschuss auch nur für die vergangenen Monate dann gezahlt wird, wenn man alles Mögliche versucht hat, über das normale Maß hinaus den anderen zu bewegen zum Unterhalt. Also am Ende hatte ich 35 Anrufe beim Kindsvater. Da wurde abgenommen und das Telefon hingelegt oder ich wurde weggedrückt. Und insgesamt.
Das musst du dann auch nachweisen, oder?
Ja, ich habe
es. Am besten mit Gesprächsliste.
Ja, ich habe Screenshots gemacht.
Oh mein Gott.
Wenn es dazu kommt, ich habe 20 E-Mails geschickt mit, warum zahlst du nicht? Und dann ist natürlich auch dieses, bitte, bitte zahle das, ich brauche das Geld. Und das ist natürlich, das möchte man sich ja auch nicht geben beim Kindsvater eigentlich.
Nee, ich meine, er ist gegangen und da möchte man doch auch sich seine kleine große Größe bewahren. Also. Ja. Du hast ein Wunder geschaffen, du hast ein Kind zur Welt gebracht, du hast das, hast diese, es ist ja, ist ja so eine Verantwortung, ja. Wir übernehmen die Verantwortung und diese Verantwortung wird uns so klein geredet und so abspenstig gemacht, ne, so als seien wir jetzt irgendwie der letzte Depp vom Dienst, der jetzt hier ein Kind bekommen hat. Also, und in diese Situation gerutscht ist. Und das ist so, es ist, ja, es ist nicht nur ein bisschen was schief läuft, sondern da läuft ganz, ganz wenig richtig, sage ich mal.
Ja, das Grundsystem läuft in die falsche Richtung. Wenn das Grundsystem in die andere Richtung laufen würde, nämlich, dass derjenige alles erbringen muss, um zu belegen, dass er seine Pflicht erfüllt, ne? Weil das ist ja auch eigentlich viel einfacher. Da ist es ja mit einem Kontoauszug getan. Er muss nachweisen, dass er zahlt. Er schickt einen Kontoauszug. Nicht die andere Partei schickt 150.000 Screenshots, leitet 100 Milliarden E-Mails weiter, druckt alle zwei Tage ihren Kontoauszug aus. Weißt du, das ist ja Bullshit.
Ja, zumindest wir reden hier von einer frisch gebackenen Mami.
Ja, nicht nur dann, also grundsätzlich.
Also ich weiß ja noch genau, wie man müde ist, wie man auch, man muss ja erstmal diese Zeit finden oder man muss sich da wieder seines Netzwerk bedienen, damit man da diesen Antrag ausfüllen kann. Ja. Und der andere hat seinen Feierabend, ja, wo er sowas mal ganz schnell und easy machen kann.
Ja, es überschattet halt die Zeit mit Kind, ist so, weil die Zeit geht dafür rauf.
Ja, ich war auch ganz lange hin und her gerissen zwischen einem Kampfgeist, weil ich mir dachte, und so nicht, und das geht ja nicht. Und
ja, genau.
Meine Tochter braucht das Geld und dann gab es auch zwischendurch ganz viele Momente, wo ich dann meine Eltern heulend angerufen habe und gesagt habe, ich mache nichts falsch, ich mache alles, was ich machen muss, tue ich, dem komme ich auch nach. Ich habe eine Anwältin, ich fülle die Anträge aus, ich schicke die Kontoauszüge, ich weise nach, wo welches Geld, ich sage, das ist der Sonderfonds, ich lege nieder, wie viel Schulden ich beim BAföG-Amt schon habe in der Zeit und man hat so ein bisschen das Gefühl, man macht und macht und macht und macht. Und
Kriegt überhaupt kein positives Feedback dafür.
Nein, ich erinnere mich
Danke
sehr
oder,
dran.
Ja, deswegen, also ich bin total allergisch gegen diese Behörden.
Mein Anwaltsordner lacht mir hier entgegen.
Deswegen gehe ich sämtliche Wege, um diesem ganzen Kladderadatsch zu entgehen. Geht mir einfach gegen den Strich und zwar so dermaßen tief.
Also es ist auch, ich bin da natürlich ermöglicht mir das, dass ich hier wohnen kann, dass ich in Anführungszeichen ein Dach über dem Kopf habe, jetzt ganz runtergebrochen, dass ich irgendwie Lebensmittel einkaufen gehen kann.
Ja, aber was hast du denn getan? Du hast ein Kind bekommen, das ist doch was Wunderbares. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn alles so bliebe wie aktuell und die Männer die Kinder bekommen würden, die würden sich vom ersten Kind an, würden die sich lebenslange Renten ausbezahlen. Ja? Weil das einfach was unglaublich, das ist ein Wunder, das ist unfassbar, das ist, du hast Leben erschaffen, du hast neuen Menschen auf die Welt gebracht. Also,
und der bitte Steuern zahlt demnächst.
Und du musst dich jetzt noch nackig machen, damit du irgendwie ein Dach über dem Kopf hast und ein bisschen was zu essen im Haus.
Ja, es kam ja die Aussage, wenn sie groß ist und ich fertig bin mit dem Studium, könnte ich sie ihm noch geben, dann muss ich da Unterhalt zahlen mit meinem Einkommen, was ich dann gegeben habe.
Was? Du sollst dein Kind abgeben? Das wird ja immer geiler.
Dann kriegt er
Wer hat das vorgeschlagen? Wer war das?
Der Kindsvater.
Ach so, der, okay.
Ach, du sollst dich ums Grobe kümmern und wenn sie dann einigermaßen...
Weil er so eine tolle Bindung zu ihr hat, weil genau, er weiß, wie sie heißt und sie noch nie gesehen hat. Ja. Deswegen, ja, das ist sehr sinnvoll, ja.
Und wenn ich dann arbeite in dem Beruf, dann...
Damit er sich dann auch mal auf die soziale Hängematte hängen kann, ne?
Ja, dann verdient
die, ich... Die er dir jetzt ja so toll bereitet.
Ja, genau. Ich verdiene dann genug und dann muss ich ja Unterhalt für sie zahlen. Das wäre ja dann viel, weil das würde natürlich am Einkommen in der Düsseldorfer
Tabelle. Sag mal, in welcher Welt lebt denn der Kerl?
Das frage ich mir auch.
Ja, in einer, in der das System es erlaubt, ne, womit wir wieder beim System wären. Aber sag mal, nochmal gerade zu Hartz IV. Gibt es jetzt Dinge, wo du sagst, die mache ich, also die kann ich jetzt definitiv nicht machen, obwohl ich sie gerne machen würde? Also Dinge, so eine Liste an Dingen, wo du sagst, das fällt für mich jetzt erstmal in dieser Lebensphase gerade raus, weil ich sonst den Anspruch drauf verliere oder da sonst in Probleme gerate. Gibt es da Dinge, wo du sagst, das besser dann nicht machen, während man Hartz IV bezieht?
Mein Kind zum Beispiel eine Betreuung geben, weil dann könnte ich ja arbeiten. So, weil das Studium ja nicht meine Arbeit ist. Also das Jobcenter könnte ja dann sagen, ich könnte arbeiten. Urlaub ist einfach nicht drin. Ich würde gerne in den Urlaub, also das geht nicht. Oder ein Auto wäre natürlich bei manchen Dingen vielleicht auch ein bisschen leichter. Das geht auch nicht. Ich wüsste nicht, wie man davon jetzt noch eine Kfz-Steuer und überhaupt die Spritpreise aktuell, das würde auch nicht gehen. Man guckt dann automatisch tatsächlich nach Schnäppchen. Ich kaufe die Babyklamotten nur gebraucht. Ich gehe halt nicht einfach mal los und sage, ach, das ist jetzt schön, das kaufe ich ihr jetzt oder so. Sondern dann wird direkt irgendwie gerechnet. Also da merkt man das schon. Oder wo mache ich meinen Yoga-Kurs, Yoga mit Kind? Ich habe sie ja auch immer mit dabei. Es gibt keine, bis auf jetzt hier der Spaziergang, gibt es keine Zeit ohne sie, weil meine Familie wohnt zu weit weg. Also brauche ich ein Sportprogramm mit Kind, was gefühlt teilweise dann auch noch mal mehr kostet, wie wenn ich das alleine machen würde.
Und du hast auch effektiv weniger davon.
Ja, und da guckt man dann auch, welcher Anbieter bietet das zum Beispiel an und wo ist das dann am günstigsten. Also solche Sachen auf jeden Fall, weil es einfach nicht viel ist. Also es reicht zum Leben. Und wenn man gut rechnet, gut wirtschaftet, gut spart. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt seit der Schwangerschaft das erste Mal eine Jeans gekauft, das keine Umstandsmode ist. Davor habe ich noch die Jeans von der Umstandsmode getragen. Ja.
Ja, krass. Gibt es sonst irgendwelche Dinge, wo du sagst, wie ist denn das zum Beispiel mit Zigaretten, wenn man raucht oder so? Was also sagt ich, das Amt da?
Es gibt eine offizielle Auflistung von diesem Hartz-IV-Satz, wurde mal ermittelt, wie viel man für was ausgibt. Ich habe diesen, das ist so ein Kreis, quasi wie so ein Kuchen aufgebaut, den habe ich aber jetzt hier nicht vorliegen. Das sind auch Tabakware und Genusskonsum damit aufgelistet, als kleine Spalte. Ich selber rauche nicht, würde mich aber fragen, bei, ich weiß nicht, 9 Euro, 8, 9 Euro die Schachtel Zigaretten, wie man das dann macht. Also dann muss man einfach an einer anderen Stelle wieder sehr, sehr viel sparen, dass man sich das leisten kann.
Hast du denn irgendwelche besonderen Spartipps? Also du musst jetzt ja wirklich, also ich weiß, als Studentin habe ich auch schon jeden Euro war es damals schon umgedreht. Aber wie ist es für dich? Hast du irgendwelche besonderen ja, Dinge jetzt, sage ich mal, verändert in deiner Verhaltensweise, in deiner Art, Geld auszugeben? Und was ist vielleicht sogar positiv daran zu bewerten?
Also ich glaube, dass ich unfassbar schnell mich in Sachen einfuchsen kann und jeden Newsletter kenne, wo man dann nochmal irgendwie 10 Euro weniger bezahlen muss. Das auf jeden Fall. Man hat, oder ich zumindest, habe überall meine Antennen offen, wo ich das vielleicht noch günstiger kriege. Ich hatte mir jetzt zum Beispiel eine Babytrage ausgesucht. Die kostet neu 150 Euro. Ja, könnte ich nie und nimmer so bezahlen. Dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen dann einen Alert reingemacht und hatte dann einen Erwisch für 50 Euro. Das tut trotzdem weh. Hm. Aber es ist natürlich nur ein Bruchteil. Aber solche Sachen, dass man überall...
Wie ist das? Dir steht ja eigentlich auch Geld für die Baby-Erstausstattung zu. Ja. Ist er daraufhin auch verklagt worden?
Das hat das Amt gezahlt. Es gibt da einen offiziellen Satz. Jetzt müsste ich hier meinen Bescheid wussten.
Eigentlich 1.000 bis zu 1.000 Euro, obwohl es ja auch locker mal 5.000 sind.
Genau, das ist aber eine Ermessensentscheidung. Mhm. Ich meine, ich habe für die BBS...
Und wer entscheidet das?
Die Behörde der Sachbearbeiter.
Aha.
Ja, ja, genau. Toll.
Ja, ich habe, der ja so viel von deinem Leben weiß.
Ich habe 750 Euro für die Erstausstattung bekommen. Mhm. Aber in diesem Geld ist alles drin. Ein Kindersitz, ein Babybett, Kleidung, mhm, vielleicht Pränahrung für den Anfang, was man da so hat, was man so
Windeln
braucht. Windeln, dann eine Spieledecke, ein Spielebogen, eine Wippe.
Mhm. Ist das eigentlich, gibt es da auch gerade im Punkto Windeln, gibt es da auch irgendwie was, wo man vielleicht nur den Schein vorlegen muss?
Ja, es gibt was ganz, ganz Tolles. Der ist in ganz, ganz vielen Städten, das ist der Windel-LKW. Das kann man
ja,
ganz
Windelmobil, ne?
Mhm. Genau, super toll. Da kaufe ich immer meine Windeln, das ist B-Ware.
Ja.
Ich habe das B noch nicht entdeckt.
Ich auch nicht. Ach, höchstens ist da mal die Giraffe lila, obwohl sie gelb sein soll oder so. Aber das, der kommt ja nach Bielefeld auch. Ich weiß, Münster auch. Und ich habe das da auch immer gekauft und die waren super. Und das Witzige ist, ich kenne so viele Kinder, die alle keine Pampers mehr tragen können, weil die da, die kriegen Hautausschlag von Pampers, wo man immer sagt, ja, die Creme de la Creme, Pampers, ne? So als Marke, kommen voll viele überhaupt nicht mit klar.
Ja, also das mache ich da. Habe ich aber dann auch morgen wieder eine Vorlesung in der Zeit. Geht eine gute Freundin von mir zum Beispiel hin. Die, das
aber du bist doch jetzt eigentlich beurlaubt, oder? Trotzdem hast du Vorlesungen.
Ja, ich versuche da ein bisschen am Ball zu bleiben, tatsächlich.
Mhm. Und dann kannst du trotzdem da einsteigen online.
Genau, ich versuche, das gelingt mir nicht immer. Ich meine, meine Tochter ist 6 Monate alt, das ist ein Vollzeitjob, die Betreuung meiner Tochter da. Und ich versuche aber immer, wenn ich irgendwie eine Lücke habe, da zumindest irgendwie was mitzunehmen, weil gerade auch Jura sich so viel ständig ändert. Mhm. Und wenn ich dann nach einem Jahr da wieder komplett einsteige, dann wird das echt schwierig, weil sich viel geändert hat. Also versuche ich immer, wenn ich irgendwie eine Lücke habe, da irgendwie am Ball zu bleiben.
Jetzt hast du ja das zweite Examen, also Staatsexamen auch noch vor dir. Jetzt ist ja diese Durchfallquote gerade bei Jura ja auch extrem hoch, gerade auch noch mal rund ums zweite Staatsexamen, so wie ich das immer höre.
Ja, gut, das erste hat sie ja auch noch nicht, ne? Das erste kommt jetzt erst noch.
Genau, das erste
schon. Ja, aber das zweite ist doch meistens das, wo dann noch mal ordentlich was passiert, oder nicht? Also das, so habe ich das jetzt zumindest von Freunden gehört, dass da noch mal so viel passiert ist, dass so viele durchgefallen sind. Und wie gehst du denn überhaupt in die Examen? Ob es jetzt erste oder zweite ist, auch egal, aber hast du da irgendwie Angst? Bist du dir sicher, dass du da komplett durchkommst? Was ist Plan B? Also wie oft könntest du was wiederholen? Wie sieht da der grobe Fahrplan aus?
Ja, also ich würde behaupten, ich bin selber unfassbar ehrgeizig und war deswegen im Studium auch immer relativ flott und habe das quasi ordentlich gemacht und bin dadurch quasi so schnell und durch die Corona-Freisemester, das sind hier bei uns 4 Semester, die man geschenkt bekommt, habe ich einen Freischuss. Das heißt, ich kann mein erstes Staatsexamen 3-mal schreiben. Das erste Mal werde ich das nächstes Jahr Dezember schreiben und kann das dann quasi insgesamt 3-mal schreiben, das heißt einmal schreiben, bestehen und dann vielleicht verbessern oder durchfallen, nochmal schreiben, durchfallen, nochmal schreiben. ich bin viel effektiver geworden, weil die freie Zeit, die ich habe, also ich wusste nicht, dass man so schnell einen Haushalt zum Beispiel machen kann.
Also, ja doch, das geht mir aber auch so. Also das ist so, sonst hat man die Sachen aufgeschoben, so, ach ja, kann ich ja später noch machen oder ach, mache ich morgen. Und heute ist das so, nee, ich habe jetzt nur noch diese eine Stunde. Das muss jetzt sein. Und man wird viel effektiver. Ich schaffe tatsächlich, bin ich mit Kind produktiver als ohne.
Ja, also als ich früher in meiner, also ich habe ja meine Agenturerfahrung als Designerin, und wenn ich da mein 9 bis 18 Uhr festgeschriebene Arbeitszeit hatte von Montag bis Freitags, dann ging es erstmal ans E-Mail checken, Kaffee trinken, Kollegen quatschen, irgendein schwachsinniges Meeting, Mittagspause, und wurde wirklich kreativ, war ich zwischen 15 bis 17.30 sind 2,5 Stunden. Was mache ich jetzt? Ich arbeite 2,5 Stunden vormittags und habe das gleiche Geld und lasse den ganzen Mist weg. Ja. Man kann da relativ, also wenn man wirklich punktuell, aber wenn es halt nicht so lange Phasen sind, also wenn du wirklich sagst, okay, jetzt ist mal wieder die Abwechslung, jetzt habe ich gerade die eine Stunde oder die 2 Stunden, da kann man wirklich sehr, sehr flott sein.
Ja, genau. Also es erstaunt mich immer wieder, dass ich mir dann denke, wow, krass, irgendwie alles jetzt mal geputzt hier kurz und sie schläft immer noch. Und ich nehme Karteikarten zum Beispiel mit, wenn ich mit ihr spazieren gehe, und versuche da einfach, dass ich am Ball bleibe. Aber schlussendlich starte ich nochmal ganz neu in meiner Examensvorbereitung und habe hoffentlich dann auch einen Krippenplatz, wo sie dann mehr betreut ist. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute im ersten Staatsexamen durchfallen, im zweiten dann weniger.
Okay.
Aber bis dahin, das muss man ja auch sagen, ist sie dann schon wieder so groß,
dass sie dann... Ja, groß, was du jetzt als groß bezeichnest. Ich dachte, nach einem Jahr ist mein Kind fertig. Nein.
Sie kann aber zumindest in den Kindergarten gehen, und ich kann dann vielleicht auch eher mal sagen, hier Mama, ne, kann sie nicht mal über Nacht vielleicht, das muss man natürlich immer von ihr abhängig machen, wie sie das will und kann und meine Tochter das möchte. Aber dann hat man natürlich da auch mal ein bisschen mehr Luft oder Möglichkeiten dann, wenn sie mal 3, 4 ist, je nachdem, wie sich's entwickelt.
Mit 8 Monaten haben wir einen Omi-Tag eingeführt.
Ja, gut, aber die hat ja die
genau, ja, aber die auch
Omi
das, Ort. Ja, richtig, aber auch wenn da die Gewöhnung früh reinkommt, geht das total super dann auch später mit Übernachten. Ne? Ja. Also, oder wenn es halt dann nicht mit Oma machst, sondern eben mit einer Freundin oder so. Oder bei einer der anderen Mamis aus dem Freundeskreis. Wenn man da so einen Tag etabliert, dann geht das mit dem Übernachten auch relativ schnell.
Ja, oder du einfach, ich meine, es gibt ja die wunderbaren Semesterferien, oder wie gesagt, du sagst ja, es ist viel online, also bei uns ist der Kontakt zu der Mutter oder der Familie von meinem Ex sehr gut, weil wir einfach alle 3, 4 Monate für eine Woche da hinreisen, residieren, sie meine Kinder bespaßen, und wenn ich dann zu arbeiten habe, ich mich einfach verdünnisieren darf.
Geht das mit Hartz IV? Wenn du jetzt sagen würdest, so, ich bin jetzt 6 Wochen bei meinen Eltern oder 2 Monate oder so, müsstest du das irgendwie melden? Weil du musst doch eigentlich immer greifbar vor Ort sein, ne?
Ja, ich dachte mir dann, ich war da ein bisschen blind. Und dachte mir so, ach, ich schreibe meiner Sachbearbeiterin, dass ich jetzt im Wochenbett bei meiner Familie bin und sie mir doch mich anrufen soll, wenn sie Unterlagen von mir braucht, in weißer Voraussicht, dass da bestimmt noch was ist. Und dachte mir, ich bin dann eine ganz nette Bürgerin, die da schön brav Bescheid sagt. Und dann kam postwendend ein Bescheid, wo drin stand, wie lange ich denn jetzt dort bin, ob ich dort wieder einziehe, ob ein Umzug geplant ist und wer das denn dort finanziert. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich bin im Wochenbett, und das Wochenbett mache ich urlaubsmäßig bei meinen Eltern. Also,
Ja, da wird einem also wirklich immer so das Negative, so als sei man der größte Lügner und Betrüger, oder? Also es ist, was an der
Unterschwellig
alles immer wieder auf die Füße geschmissen wird. Also ich meine, du bist ja jetzt Jurastudentin. Was würdest du da gerne ändern?
Erstmal ein bisschen mehr Menschlichkeit wäre ganz schön. Mhm. Da ist natürlich juristisch bei diesen ganzen Bescheiden und Fristen ist da natürlich wenig Raum, und das ist ja auch in Ordnung, wenn das alles seine...
Was heißt denn wenig Raum? Da sitzt jemand, der öffnet eine E-Mail. In dieser E-Mail steht, ich befinde mich im Wochenbett bei meinen Eltern. So. Ja. Da wäre die Menschlichkeit, ja, ein schönes Wochenbett. Nein, diese Person entscheidet, dass sie diesen Bescheid rausschickt. Sie könnte es auch einfach lassen.
Muss dem natürlich auch nachgehen, ob ich jetzt dort irgendwie dann wohne oder vorhabe umzuziehen, aber ein Anruf.
Ja, aber das kann sie ja, wenn das Wochenbett rum ist, da kann sie sich ja in ihren Kalender schreiben, so, jetzt frage ich mal bei Frau sowieso nach, wie es denn aussieht, ob sie ihr Wochenbett hinter sich gebracht hat und dass sie sich bitte melden möge, wenn sie wieder zurück im Münster ist. So, weißt du, das wäre menschlich.
Oder ich habe ihr meine Handynummer angegeben, sie hätte auch einfach anrufen können, und dann hätte ich ihr das auch am Telefon bestätigt und hätte gesagt, dass ich jetzt einfach nur im Wochenbett bin, und dann hier habe ich mir alles aufgebaut. Hier ist das Zuhause von mir und das Zuhause meiner Tochter. Das ist nicht bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern ist das meine Kindheit, die ich dort verbracht habe.
Du bist auch immer noch am Studieren.
Also ja, solche Sachen würde ich tatsächlich ändern. Mhm. Also das ist, ja, oder Unterhaltsvorschussstelle. Ich weise nach, er hat nicht gezahlt und alles andere regelt jedoch bitte beim Kindsvater. So, ja, solche genau. Dinge würde ich sofort ändern.
Ja, aber ich
meine,
du reagierst, du machst und er macht halt zu. Ja, und dann ist doch klar, bei wem man sich meldet, ne?
Ja, er hat auch, er hat sich nicht geäußert vor Gericht. Er hat nicht mal da reagiert, als jetzt die Schreiben vom Gericht kamen, ne? Also da wird keine Kooperation. Wie heißt das? Keine, wird nicht stattfinden mit ihm. Wenn
ja, aber ich finde auch deutsche Gerichte lassen sich auch teilweise so verarschen. Es hat ja null Konsequenzen, wenn da einer sitzt, ne, und da irgendeinen Quatsch erzählt, dann wird nachgewiesen, dass das gelogen war. Das hat ja keinerlei Konsequenzen, ne. Da höre ich aus England immer ganz andere Sachen. Da weiß ich von einer Freundin, die hatte da einen Prozess. Ja, der Mann hat, ihr Ex-Mann hat da gelogen, auch bezüglich eines Hauses und so. Und danach war der auch beim Richter komplett durch. Also die Nummer ist gelaufen, der lässt sich da halt nicht verarschen. Und hier hat man immer das Gefühl, der andere kann vom Stapel lassen, was er will, hat 0,0 Konsequenz, weil interessiert ja keinen. Nicht mal, wenn der Richter selbst belogen
also
wird.
Also er muss natürlich jetzt die Verfahrenskosten tragen. Also der hat sich damit auch tatsächlich finanziell echt reingeritten selber. Das muss man ja einfach so sagen. Und ja, ich hoffe, dass der Staat da nur halb so lästig ist, wenn man das mal so ausdrücken darf, nur halb so lästig ist, wie bei den ganzen Bescheiden und Sachen, die ich hier nachweisen muss, dass sie das erfüllen.
Wie ist denn das bei dir? Hast du denn Prozess- und Verfahrenskostenhilfe dann bekommen? Ja. Das heißt, du müsstest jetzt die nächsten 4 Jahre ab Urteilsverkündung auch nachweisen, wenn sich deine Finanzen verbessern, um dann deinen Anteil noch nachzuzahlen.
Gut, die nächsten 4 Jahre bist du eh noch am Studieren, oder?
Genau, also ich gehe dann ins Referendariat nach meinem ersten Staatsexamen. Da verdiene ich, meine ich, sind das 1.000 Euro, die man netto bekommt im Referendariat für auch Vollzeit. Da ist quasi bei mir erstmal kein Geld zu holen. Also nicht die Summe.
Aber du musst doch ab 25 Euro mehr schon irgendwie dann in Raten zahlen, ne?
Da müsste ich wieder mein Lieblingswort Bescheid durchlesen und schauen. Es ist so, dass ich da Änderungen angeben muss, aber die erste Zeit wird sich das nicht ändern und danach ist das zumindest so, dass ich habe ja dann die BAföG-Schulden, das wird bestimmt auch nochmal berücksichtigt, wie viel Schulden ich überhaupt dann habe.
Ja, und du bist dann auch raus, aber auch das, weißt du, das finde ich auch so unglaublich. Es gibt ein Recht, ne? Und man ist genötigt, den anderen zu verklagen, im Grunde, um da zu seinem Recht zu kommen, was ja so vorgesehen ist, ne? Ja. Und dafür soll ich auch noch was bezahlen? Also im Leben nicht. Ich bin froh, dass die 4 Jahre bei uns rum sind und die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe von mir kein Geld gesehen hat. Ja. Und nee, sehe ich 0,0 ein, auch noch Geld dafür bezahlen zu müssen, dass ein Mensch mich in so einer vulnerablen Situation da einfach mal zurücklässt, ja. Und dann soll ich da auch noch Geld für zahlen, damit der seine Pflichten erfüllt? Das ist so richtig absurd.
Ja, also ohne Hartz IV hätte ich nicht gewusst, wie ich dann die Miete zahlen soll. Also die sind natürlich verspätet dann da eingeschritten und dann kann man sich darüber ärgern, warum ist das erst am 8. geflossen und nicht am 2. oder von mir aus am 3. Aber ohne dieses Hartz IV wären wir da, glaube ich, echt, also mein, weiß nicht, wie mein Vermieter das sieht, wenn ich einfach sage, ach, den Monat kann ich nicht, nächsten Monat vielleicht, weil er jetzt einfach bis heute nicht einmal überwiesen hat. Also der Kindsvater.
Ja, aber dann darf er doch jetzt rückwirkend dann eine schöne Summe zahlen.
Genau, also es ist natürlich die Frage, was ist noch zu holen rückwirkend? Was ist denn auf dem Konto noch da? Deswegen streben
aber wir auch das. Also wie viel Zeit vergeht, ne? Es vergeht so viel Zeit, dass derjenige ja komplett Zeit hat, sein ganzes Vermögen nochmal für Urlaube rauszuholen. Da wird ja nachher auch nicht gesagt, ja, sie wussten doch, dass das auf sie zukommt. Warum haben sie denn jetzt einen 5.000 Euro Urlaub gemacht
der
vor 3 Monaten? Eine
Selbstständigkeit gründen, die auch erstmal Geld kriegt.
Ja, aber weißt du, das ist, da wird auch nicht drauf geguckt, ne? Da wird auch wieder überhaupt nichts getan. Dass dann gesagt wird, ja, dann sehen sie ja zu, wie sie das Geld beisammen kriegen. Sie hätten sich den 5.000 Euro Urlaub ja schenken können.
Ja, also es ist, ne? Ja, es ist auch so, dass wirklich ein Netzwerk, finde ich, die Erfahrung habe ich jetzt einfach gemacht, ist alles. Es ist, dann wird da einfach mal eingekauft für einen. Ich habe das natürlich gesagt und habe gesagt, hier, der überweist jetzt einfach gar nichts mehr. Dann wird hier mal eingekauft, dann wird da mal gesagt, was brauchst du? Das ist echt, also da kommen einem fast schon wieder die Tränen, aber es ist natürlich so, dass das so ein menschliches Untereinander unter die Arme greifen ist. Ne?
Ja. Ja,
also das ist,
auch wichtig.
Super, super viel wert. Also,
Was wäre die Alternative gewesen? Du brichst dein Jurastudium ab, um zu deinen Eltern zurückzuziehen? Und was wäre dann die Perspektive gewesen? Das Kind geht in 2 Jahren in eine Kita, du fängst dann wieder im Hotelgewerbe erstmal an und das war's?
Ja.
Ja, hallo? Ne? Also, ja,
tatsächlich wäre das vielleicht so gekommen.
Aber du hast dich ja nicht davon, also das finde ich noch sehr schön, so als Ausblick, jetzt sind wir ja schon recht weit in der Zeit fortgeschritten. Hartz IV ist entwürdigend, das haben wir jetzt gelernt. Es ist nervenaufreibend, das haben wir jetzt auch gelernt. Man fühlt sich ziemlich klein und vielleicht auch ein wenig ohnmächtig, aber du hast ja Perspektiven. Was würdest du jemanden auf den Weg geben, der jetzt genau vor dieser Entscheidung steht wie du, ja, aufgeben und in den alten Job zurück oder was weiß ich, als Minijobber sich durchs Leben erstmal bewegen, Hauptsache irgendwie Geld verdienen, weil man ja nicht Hartz IV beantragen möchte oder einmal tief einatmen, ausatmen und das irgendwie, ich meine, du hast ja ein Zielbild, durchzustehen.
Auf jeden Fall machen. Nicht aufgeben, auch wenn das schwierig ist. Das Schlucken, die letzten Kräfte, die man auch noch irgendwie aufbringen kann. Ich gucke mir dann ganz oft meine Tochter an und die liegt da und strahlt einen an und dann denke ich mir mal, und für dich mache ich's, dass ich so viel Geld danach dann auch habe, dass ich da nicht mehr drauf angewiesen bin. Also durchziehen, schnell durchziehen und auch, wenn jemand überlegt, ich bin alleinerziehend, soll ich jetzt studieren und wie ist das denn dann mit dem Geld und wer übernimmt das denn? Versuchen, diese Stellen herauszufinden, beim BAföG-Amt nachfragen, beim Jugendamt nachfragen, welche Möglichkeiten habe ich wie, ob es vielleicht ein Fernstudium ist, das wirklich machen, es einfach machen und sich dann auch das Netzwerk erhalten und auch aufbauen. Ich bin in der Krabbelgruppe nur für Studenten, super toll, weil wir alle im selben Boot sitzen. Also nicht aufgeben, das auf gar keinen Fall. Und wenn man vor der Entscheidung steht, soll man das machen? Ja, diese Anträge ausfüllen, die Bescheide manchmal anlächeln, sich denken, meine Güte, wie viel wollt ihr noch schicken? Aber es machen, auf jeden Fall. Es lohnt sich am Ende. Also noch habe ich das erste Staatsexamen nicht, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, es lohnt sich.
Ich glaube, wir müssen die liebe Lisa in ein paar Jahren noch einmal einladen.
Ja, auf jeden Fall.
Und schauen.
Mit der Transformation.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall machen.
Das System, das da ist, so weit für sich nutzen, wie es irgendwie möglich ist, mit dem Wissen, dass man sich ja aus dieser Situation selber wieder rausmanövriert, ne?
Ja.
Nicht da reingehen mit, das ist der Rest meines Lebens jetzt so, sondern nutzt es in der Lebenssituation, um dann eben, einfach um euch mal jetzt in dieser Phase tragen zu lassen, oder?
Genau, um das zu ermöglichen, dass ich jetzt dann weiter studieren kann, oder dass man damit anfangen kann überhaupt und sich ganz oft einfach denken, und dann einfach weglegen. Die Bescheide
genau,
einfach
gar nicht
wieder
zu viel
weglegen.
Reingehen mit den Emotionen, sondern einmal auf dem Balkon.
Ja. Am besten an den Anwalt delegieren, gerade die emotionalen Sachen, die da so kommen. Ja, ich weiß auch noch, am Anfang habe ich Romane geantwortet auf diese E-Mails. Mittlerweile sind das dann eher 2 Zeiler. Hier, bitte, kannst dich drum kümmern, so fertig.
Über das nicht alles verlangt eine sofortige Reaktion.
Ja, das in dem Fall vielleicht schon, aber nicht unbedingt eine lange oder hochemotionale.
Ja, genau.
Ne?
Ja, und alle Stellen, die, es ist wirklich mühsam, das wurde ja auch vorhin nochmal gesagt, zu schauen, wo kriege ich wie was her. Es ist mühsam, es ist zeitaufwendig, aber der Sonderfonds, das waren halt jetzt mal 300 Euro, die mir nicht angerechnet werden. Ich meine, das ist fast mein Regelsatz.
Ja.
Das ist super viel. Damit kann man dann ganz, ganz viel möglich machen. Und ich habe die Jahreskarte für den Zoo mir jetzt gegönnt, für meine Tochter und mich. Sich da nicht klein machen lassen und da einfach weitermachen und sich seinen Teil ganz oft denken.
Ja.
Und irgendwann kann man das System vielleicht auch ändern.
Da hoffen wir ganz stark
drauf. Auf jeden Fall, wenn man den richtigen Job erwählt, Ja, Lisa, vielen Dank, dass du bei uns warst. Super spannend. Ich glaube auch, wir machen da mal eine Follow-up-Folge mit dir bei Zeiten. Ja, und ansonsten an alle, die jetzt irgendwie Fragen haben an Lisa oder die auch ihre Geschichte mit uns teilen möchten, schreibt uns gerne an aeteampodcast@gmail.com oder einfach bei Instagram das AE-Team. Ich würde sagen, bis dann.
Tschüss.
Tschüss, danke.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.